Deutschlandfunk zur Diskussion.
Jetzt ist erstmal Schwitzen angesagt. Mit diesen Worten stellte sich Kanzler Scholz hinter Finanzminister Lindner, verteidigte dessen Sparkurs. Das war im Mai, als mehrere Ministerinnen und Minister trotz verordnetem Sparkurs mehr Ausgaben für den Bundeshaushalt 2025 angemeldet haben. Weil es mehr Geld für die Unterstützung der Ukraine und für die Bundeswehr brauche. Weil angesichts hoher Preise und Abgaben gerade die arbeitende Mitte entlastet werden sollte. Weil bei Bildung oder Pflege nicht gespart werden dürfe, weil die deutsche Wirtschaft gerade in der Krise angekurbelt werden müsse und. Schuldenbremse weg oder zumindest reformieren, so heißt es aus den Reihen der SPD und der Grünen, dann gäbe es genug finanziellen Spielraum. Mit dem Geld auskommen, das man hat und knallhart Prioritäten setzen, sagt dagegen die FDP, dazu Finanzminister Lindner.
Es gebietet der Respekt gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, dass wir Staatsausgaben und Staatsaufgaben immer wieder neu auf den Prüfstand stellen, ob es notwendig ist oder ob es effektiver geht.
Wo darf gespart werden, wo nicht? Was steht auf dem Spiel bei diesem Verteilungskampf? Und können die ungleichen Koalitionspartner das schaffen? Bis 3. Juli soll der Haushalt 2025 stehen und schon jetzt klafft darin eine Milliardenlücke. Haushaltsstreit angesichts knapper Kassen. Was hat Priorität? Das ist unser Thema. Ich bin Maria Grunwald und das sind meine Gäste. Otto Fricke, FDP-Bundestagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen. Otto Fricke ist haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion und sagt, der Ruf nach einer Reform der Schuldenbremse ist nur ein Ablenkungsmanöver. Er ist aus Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Einen schönen Tag aus Berlin.
Schönen guten Morgen. Erik von Malotki, mein nächster Gast, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern. Er ist einer der Vorsitzenden des Forums Demokratische Linke DL21 innerhalb der SPD und sagt, in Zeiten, wo viele Menschen sich ihr Leben nicht mehr leisten können, sei es falsch zu sparen. Er ist aus Greifswald zugeschaltet. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Morgen in die Runde aus Greifswald.
Und Melanie Ahnmann, stellvertretende Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Sie sagt, mit ihrem Haushaltsstreit hat die Ampelkoalition ein Konjunkturprogramm für Politikverdrossenheit aufgelegt. Sie ist aus Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Ahnmann.
Hallo, guten Tag.
Und ein kurzer Hinweis, wir zeichnen am frühen Morgen des 19. Junis auf. Die Ampel streitet ums Geld und um wie viel genau, da fängt der Streit eigentlich schon an. Zuerst kursierte ja die Zahl 25 Milliarden Euro weniger im Vergleich zum Haushalt 2024. Stimmen aus der SPD, aber auch die Denkfabrik Dezernat Zukunft gehen aber von mindestens 40 Milliarden Euro aus, die fehlen. Ja, Finanzminister Lindner nennt keine konkrete Zahl. Herr Fricke, Sie sind Haushälter. Müsste nicht klar gesagt werden, wie hoch die Lücke ist, damit Sie alle überhaupt verhandeln können?
Naja, das ist im Hinblick auf die Zukunft immer etwas schwer. Ich verstehe auch, dass die meisten sagen, ja, wie viel ist sie denn jetzt genau? Das hängt einfach davon noch ab, wie sich die Entwicklung gestellt. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben eine Mehrforderung im nächsten Jahr in Höhe von 10 Milliarden im Klima- und Transformationsfonds, weil wir bei der EEG-Umlage aufgrund der Unterschiede zwischen versprochenem Preis und dem Preis, den es am Markt gibt, hier über den Haushalt helfen müssen. So, wie hoch der aber genau sein wird, wissen wir nicht. Und wir müssen auch noch genau gucken, können wir die Finanzierung im Jahr 24 schon abdenken müssen. Es sind 25. Es sind zu viele Dinge, die unklar sind. Das wäre, wie wenn ich jetzt Sie fragen würde, wissen Sie schon ganz genau, wie viel Sie im nächsten Jahr A, netto verdienen werden und B, netto ausgeben werden. Und ein Haushalt ist deswegen nicht eine hundertprozentige Abbildung der Realität, sondern zeigt an, wohin die Entwicklung geht. Und, das ist sehr wichtig, die gesetzliche Erlaubnis des Parlaments gegenüber der Regierung, Geld auszugeben oder nicht. Von daher ist die Lücke zwischen 20 und 50, je nachdem, was ich alles rechne und wie ich glaube, dass sich das politisch entwickeln wird.
Also sogar 50 Milliarden Euro, haben Sie gesagt. Herr von Malotki.
Naja, wenn ich die sehe, die bei Arbeit und Soziales noch andere Wünsche haben, kann man auch bis auf 50 gehen.
Klar. Okay, dann haben wir die Zahlen mitgenommen. Herr von Malotki, was denken Sie, warum bezieht der Finanzminister bei der Lücke nicht ganz klar Stellung?
Ich weiß es nicht, vielleicht soll es Druck auf die einzelnen Ressorts machen. Aber für mich ist das gar nicht so entscheidend. Für uns ist entscheidend als SPD, aber auch als Forum Demokratische Linke, dass wir in sozialdemokratischen Kernbereichen, die für die Bevölkerung sehr wichtig sind, dass wir da einfach nicht kürzen.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Frau Ahnmann, ich möchte Sie in die Runde bringen. Nicht klar sagen, wie viel fehlt. Ist das bewusste Schönfärberei oder was steckt Ihrer Meinung nach dahinter?
Ich würde auch vermuten, dass es daran liegt, dass Minister Lindner sich in den Gesprächen mit den einzelnen Ressorts da den Spielraum erhalten will. Wenn er jetzt eine Zahl in den Raum stellt, dann könnte ja sofort jeder ankommen und sagen, ja, aber von mir kriegst du die, sagen wir mal, keine 6,5 Milliarden mehr oder weniger. Also das ist sicher auch eine Verhandlungstaktik. Es ist ja auch interessant, dass der Finanzminister anders als üblich dieses Jahr keine Eckwerte für den Haushalt vorgestellt hat. Das heißt, wir sind so ein bisschen im Blindflug. Also es ist ja nicht ganz so, wie Herr Fricke gesagt hat, dass man nie genau weiß, wie viel Geld man haben wird. Normalerweise bei der Aufstellung des Haushalts gibt es ja Leitplanken, an denen man sich entlang hangelt, wo man dann ungefähr weiß, wie viel fehlt. Und das ist jetzt, dass die Zahlen so weit auseinandergehen, dass wir halt von einem niedrigen einstelligen Milliardenbetrag bis zu 50 Milliarden sind. Das liegt natürlich auch daran, dass, weil die Ampel sich nicht einig ist, es eben nicht möglich war, schon die Eckwerte aufzustellen. Das heißt, man ist, naja, im Blindflug ein bisschen gerade, haushaltsmäßig.
Herr Fricke, sehen Sie das auch so? Ich höre, dass Sie reagieren wollen.
Da muss ich jetzt wirklich
Herr Fricke, für die FDP will reingehen.
Nee, noch nicht mal für die FDP, sondern für die Bundesregierung. Ich glaube, dass Frau Ammann hier etwas durcheinander bringt. Die Frage, wie viel die Lücke ist, hängt an der Frage, wie viel mehr Einzelne sich wünschen. Und das ist ja der eigentliche Grund. Ansonsten ist das Verfahren total klar. Das Kabinett hat 2023 im Sommer alle gemeinsam beschlossen, wie die genau genommen 450 Milliarden aufzuteilen sind. Das haben alle gesagt, so machen wir das. Und auf diesem Plan beruht die Finanzplanung und ist das, wie der Haushalt gemacht wird. Ist also nicht die Idee von Christian Lindner, ist also nichts Neues und nichts Besonderes. Und jetzt kommt das Problem. Jetzt sagen alle, ja, ich habe zwar damals 450 beschlossen und das hieß für mich, was weiß ich, 10 Milliarden, aber ich will 11 Milliarden oder ich will 14 Milliarden. Und das ist der Grund und deswegen hat es nichts mit der Frage zu tun, was vorgegeben ist, sondern ein Kabinett muss sich eigentlich erstmal an das Selbstbeschlossene halten und wer mehr haben will, müsste eigentlich sagen, von wem er es haben.
Genau, aber die Minister haben ja definitiv mehrere Ministerinnen und Minister haben ja mehr angemeldet und wir lesen und hören von verhärteten Fronten und der größten Belastungsprobe überhaupt für die Ampel, weil eben das Geld besonders knapp ist, weil die Ampelparteien so schlechte Zustimmungswerte haben, daraus entsteht ja auch Druck und weil man natürlich auch ganz unterschiedlicher Meinung ist, worin das Geld investiert werden soll. Frau Ammann, Sie sagten, das Ganze führt nur zu mehr Politikverdrossenheit. Was steht für die Ampel bei diesen Haushaltsverhandlungen auf dem Spiel?
Na, ich denke, es ist schon ein bisschen so, wie Christian Lindner im Einspieler gesagt hat. Es gibt die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler schauen sich diese Aufstellung an. Wahrscheinlich gibt es viele, die sagen, wie kann es sein, dass sich die Ampel noch nicht mal auf die grundsätzliche Frage einigen kann, wollen wir jetzt nun mehr Schulden machen, ja oder nein? Und wofür brauchen wir diese Schulden? Weil es ist ja nicht so, dass die Deutschen da eine einheitliche Meinung zu hätten. Das sieht man ja schon in unserer kleinen Dreierrunde hier, dass FDP und SPD nicht einer Meinung sind. Also auch draußen auf der Straße ist ja nicht so, dass alle Steuerzahler sagen, wir wollen jetzt unser Geld zurück oder wir wollen möglichst einen möglichst schlanken Haushalt haben. Es gibt ja vielleicht auch einige, die es anders sehen. Und die Tatsache, dass es nicht möglich ist, in der Dreierkoalition diese sehr grundsätzlichen Fragen für sich zu entscheiden, dass da jetzt sozusagen auf den letzten Metern noch vor der Sommerpause noch immer über diese sehr basale Grundsatzfrage gerungen wird. Ich glaube, das verunsichert die Leute. Und das ist ja die Frage, die über allem schwebt. Wie sollen diese drei Parteien weiter zusammenarbeiten? Das ist, glaube ich, das, was verunsichert und verärgert und was sich dann auch in Wahlergebnissen, in negativen Wahlergebnissen auszahlt für alle drei.
Herr von Malotki, auch an Sie die Frage, was steht für die Ampel bei diesen Haushaltsverhandlungen auf dem Spiel?
Vor allen Dingen steht natürlich unsere Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Also ich sage mal, wir haben uns ja für einen Kurs entschieden, wo wir zum Beispiel die Ukraine unterstützen, auch mit Waffen. Und wenn wir jetzt natürlich aber Kürzungen in Bereichen wie Familie, ich sage jetzt mal bei den Kitas zum Beispiel, vorliegen, wenn wir bei der Rente kürzen und so weiter, dann ist das aus meiner Sicht ein Konjunkturprogramm für Politikverdrossenheit und wird insbesondere natürlich in Ostdeutschland, aber in ganz Deutschland für sehr viel Unmut sorgen, zu Recht.
Herr von Malotki, ich bleibe noch mal kurz bei Ihnen. Welche Grenze darf denn nicht überschritten werden? Was ist eine rote Linie jetzt für Sie beim Haushalt?
Also wir haben ja ein Mitgliederbegehren gestartet und aus unserer Sicht sind die roten Linien, dass wir in den sozialdemokratischen Kernbereichen Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie, Bildung und Demokratie nicht sparen. So, weil es kann aus unserer Sicht nicht sein, dass wir in diesen Zeiten zum Beispiel bei den Kitas sparen, zum Beispiel bei der Rente sparen, zum Beispiel im Bildungsbereich sparen, aber auch bei den Verkehrsinvestitionen, bei der Bahn sparen. Das sind genau die falschen Richtungsentscheidungen, die können wir nicht mitmachen.
Das sind Ihre roten Linien. Und Herr Fricke, auch an Sie, wo sind die roten Linien der FDP? Die sagt ja eigentlich gerade das Gegenteil, beim Sozialen könnte man ansetzen. Das ist ja auch einer der dicken Posten im Haushalt.
Naja, erstmal nehme ich wahr, dass die SPD also bereit ist, bei Verteidigung zu sparen. Das ist doch schon mal eine sehr gute Nachricht. Nein, rote Linien werde ich nur so setzen, dass ich ganz einfach das sage, was die eigentliche rote Linie ist. Und das ist unsere Verfassung. Also da bin ich jemand, der schon sagt, ich werde als Bundestagsabgeordnete die Verfassung einhalten. Und das heißt, ich werde nicht mehr Geld ausgeben als das, was die Verfassung uns erlaubt. Alles andere wäre unmöglich. Und nein, auch ich will nicht bei Arbeit und Soziales einfach sparen. Und ich sage auch ganz klar, würden wir auch nur das Ausgabelevel halten, würde uns das ja schon enormen Raum geben. Und jetzt gebe ich noch ein Beispiel, weil für Herrn von Malotti die Frage der Kitas, und da hat er sich ja auch jahrelang immer stark engagiert, so wichtig ist. Gleichzeitig für Kitas ist der Bund eigentlich gar nicht zuständig. Dass wir da was tun müssen, sehe ich als Politiker ausdrücklich. Aber eigentlich ist eine Aufgabe der Länder. Da sagen alle, ja, aber die Länder haben doch kein Geld. Dass die Länder zum Beispiel dann mehr Steuereinnahmen haben als der Bund, wird dabei vergessen. Und das sind so Punkte, wo ich sage, lasst uns doch als Bund auf die Dinge konzentrieren, wo unsere Aufgabe ist, weist den Ländern auch klar zu, was deren Aufgabe ist. Und dann, sage ich als letzten Punkt, muss ich eben schauen, wo kann ich mir Erhöhungen leisten und wo nicht. Aber Kürzung in dem Sinne, nein. Und die SPD hat ja selber gezeigt, sie ist ja bereit, Veränderungen vorzunehmen. Ich gebe nur das Beispiel Bürgergeld, wo wir einerseits bei den Totalverweigerern was gemacht haben und jetzt die SPD ja auch sagt, dass diejenigen, die schwarz arbeiten und Bürgergeld kriegen, auch mit entsprechenden Pönalen zu haben. Das sind so die Bewegungen, die kommen müssen. Genauso wie übrigens auch von der FDP dann Bewegung kommt.
Weil Sie das Bürgergeld angesprochen haben, bleibe ich auch direkt bei dem Thema. Das ist ja auch ein Thema, was besonders strittig ist. Aus der FDP mehren sich die Stimmen, die sagen, das Bürgergeld sei zu hoch. Es biete Anreize, nicht zu arbeiten, den Sozialstaat auszunutzen und noch härtere Sanktionen müssten her. Bis hin zur Unterstützung der Unionsforderung, das Bürgergeld für neue Geflüchtete aus der Ukraine zu streichen. Herr Fricke, nochmal an Sie die Frage, inwieweit sorgt das denn für sozialen Frieden im Land?
Na, es sorgt dann für sozialen Frieden, wenn das Bürgergeld die Aufgabe weiterhin wahrnimmt, die es haben soll, nämlich den Schwachen zu helfen und nicht den berühmten Findigen, die das System ausnutzen. Das ist übrigens, damit wir auch da klar sind, eine sehr kleine Gruppe der Bürgergeldempfänger. Das ist jetzt nicht die Mehrheit oder ein großer Teil, aber, und das merke ich in allen Gesprächen, beim Europawahlkampf, aber auch ansonsten, man will da mehr Zielgerichtetheit haben und da kann man dann noch was tun. Jetzt nehme ich das Thema Ukraine, da kann man
da kann man was tun. Ich gehe rein, Herr Fricke, weil Sie gerade was sagen, man kann was tun beim Bürgergeld und weil Sie vorhin auch andeuteten, wir wollen da ja gar nicht unbedingt sparen, aber heute Morgen war bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Finanzminister Lindner, FDP, und als er gefragt wurde, wo könnte man denn ansetzen, hat er tatsächlich als erstes das Bürgergeld genannt und gesagt, wenn man da härter durchgreifen würde, härtere Sanktionen, dann sozusagen hätte man doch mehr Spielraum. Deswegen nochmal, Herr Fricke, da ist die FDP doch eigentlich ziemlich eindeutig. Da kann man ran, da könnte man kürzen.
Ja, Moment, jetzt müssen wir genau definieren. Wenn ich sage, kürzen im Sinne von für alle, nein. Wenn ich aber sage, und genau das hat Christian Lindner ja auch heute Morgen gesagt, ich gehe an die Stelle ran, wo diese staatliche Leistung für die Schwachen benutzt wird von denjenigen, die für sich nur einen Vorteil haben wollen, obwohl sie gar nicht darauf angewiesen wären. Daran zu gehen, nochmal, wir haben in den letzten Haushaltsberatungen lange diskutiert über die Frage, was machen wir mit Totalverweigerern im Bürgergeld. Dann ist die SPD bereit gewesen, und das fand ich auch gut zu sagen, bei denen gehen wir ran. Ist eine kleine zweistellige Millionensumme, zeigt aber, wohin die Richtung gehen kann. Und deswegen, damit es präzise ist, nicht im Sinne von einfach pauschal Leistung kürzen, aber im Sinne von treffsicher machen und diejenigen von Leistungen ausschließen, die eben nicht der Hilfe des Staates wirklich bedürfen.
Oder eben auch der Vorschlag, wenn sozusagen jemand schwarz arbeitet, dabei erwischt wird, dann würden 2 Monate Bürgergeld direkt gestrichen. Dieser Vorschlag gibt es ja auch. Herr von Malotki, ich komme nochmal zu Ihnen. Härtere Sanktionen beim Bürgergeld oder gar Streichung des Bürgergelds für neue Geflüchtete aus der Ukraine. Ich bringe diesen Punkt nochmal rein. Wie stehen Sie als Vorsitzende der demokratischen Linken dazu?
Ich glaube ehrlich gesagt, das ist eine komplette Ablenkung. Weil wenn wir uns die Zahlen angucken, um wie viel Geld es da wirklich geht, dann hat das für das Einsparvolumen keine große Rolle. Das heißt, es wird immer viel über das Bürgergeld geredet und über diese Fragen, um die Kürzung zu rechtfertigen. In Wirklichkeit geht es aber bei den Kürzungen um Bereiche, die alle Menschen in Deutschland treffen. Ich bleibe nochmal bei dem Bereich Kita, weil wir da irgendwie so rübergehen. Da geht es um 2 Milliarden Euro, wo wir als Bund unterstützen. Da heißt es, naja, das können die Länder machen. Am Ende ist es eine Kürzung auf Kosten der Familien. Es geht um Rente. Es geht um Verkehrsinfrastruktur. Nein. Und wir reden immer nur über einen kleinen, sehr kleinen Bereich, um aber dann Kürzungen in zweistelliger Milliardenhöhe zu rechtfertigen. Und diese Diskussion Also ich lehne es eigentlich ab, diese Diskussion so zu führen, weil sie aus meiner Sicht an der entscheidenden Sache vorbeigeht, die Kürzung in breiten Bereichen auf Kosten der Bevölkerung.
Herr Fricke, Sie haben schon Nein gesagt.
Ja, weil ich einfach an der Stelle, ja, sorry, da gehen wir auseinander und ich schätze den Kollegen von Manuk, der auch als derjenige, der sich gerade in diesen Bereichen Kita und so weiter sehr stark engagiert, aber ich bleibe dabei, ein Staat, der nur eine begrenzte Summe Mittel zur Verfügung hat, muss an der Stelle dann auch ehrlich gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sagen, wo er weniger ausgeben kann, soll oder gar muss. Und das tun wir nicht. Das haben wir in den letzten Jahren sowohl wegen Corona nicht getan, das haben wir dann wegen der Energiekrise nicht getan. Und jetzt, wo wir ein Jahr haben, wo wir grob in der Finanzplanung, die die Regierung, wie gesagt, sich selber gesetzt hat, 25 Milliarden weniger als im Vorjahr haben, dass man dann sagt, nö, also das will ich nicht, verstehe ich, aber ich muss trotzdem auch als Parlamentarier dann später, ja, mich an die Verfassung halten und gegenüber der Regierung, wenn die es nicht könnte, sagen, wo denn gespart werden muss, zu sagen, ich will das nicht, ist schön, aber gebe ich ehrlicherweise zu, ist nicht mein Verständnis von Haushaltspolitik. Und ich würde es auch im Privatleben nicht so machen, dass ich sage, ich habe zwar kein Geld für dieses oder jenes, aber ich mache es dann trotzdem.
Wenn ich das ganz kurz sagen darf, ich finde hier bitte zwei Debatten durcheinander, also die Gerechtigkeitsdebatte und die Spardebatte. Mhm. Also auf der einen Seite zu sagen, also ich kann wirklich verstehen, dass ich finde es auch richtig, dass über die Frage, wer Bürgergeld bekommen soll und für wie lange und was Sanktionen sind und so, das ist eine Debatte, die wir weiterführen müssen und wo man sicher auch noch Dinge verbessern und verändern kann. Nur das dann zu verbinden mit der Haushaltsdebatte finde ich nicht so sinnvoll, weil es ist ja nicht so, dass man damit jetzt einen gewaltigen Spareffekt rausholen könnte und es führt uns dann eben in diese Diskussion, was kosten uns die Ukrainer oder so, oder was kosten uns diese faulen Bürgergeldbezieher? Also, ne? Also hat natürlich keiner hier in der Runde gesagt, aber das ist ja immer so dieser Subtext, der mitschwingt und der auch von populistischer Seite gerne ausgenutzt wird. Und deswegen finde ich es immer schwierig, dann beide Themen zu verbinden.
Mhm, aber es gibt ja eine Vermischung, Frau Ammann, und die Frage geht nochmal an Sie. Auf der einen Seite wird viel über das Bürgergeld gesprochen, wo es mehr um Sanktionen geht, wenn es um die FDP geht. Und gleichzeitig, jetzt bringe ich den neuen Punkt hinein, gleichzeitig sagt aber auch die FDP, wir wollen steuerliche Entlastungen eher für die oberen Schichten. Stichwort Abschaffung des Solidaritätszuschlags beispielsweise oder mehr Spielräume bei der kalten Progression. Das sind Forderungen der FDP. Die oberen entlasten und die unteren mehr sanktionieren. Wie passt denn das eigentlich zusammen, Frau Ammann? Sie haben es ja gerade gesagt, da wird ja viel vermengt.
Ja, also beim Bürgergeld ist ja, glaube ich, was viele sich nicht klar machen, ist, dass sich durch die Einführung des Bürgergelds jetzt erstmal an den Sanktionen gar nicht so viel verändert hat, beziehungsweise es wurde teilweise sogar verschärft im Vergleich zum alten Hartz-IV-System. Also es ist ja nicht so, dass jetzt in dem neuen Bürgergeldsystem auf einmal alle in der Hängematte liegen dürfen und überhaupt nicht mehr kontrolliert werden oder so. Im Gegenteil, also das finde ich ohnehin schon eine schwierige Debatte. Und die Schwarzarbeit, da hatten meine Kollegen gestern auch einen interessanten Artikel drüber. Das Problem, also mein Kollege Florian Diekmann hat beschrieben, dass das Problem ja ein Vollzugsproblem ist. Also es ist so, dass wir gar nicht wissen, wer jetzt eigentlich, wir wissen ja nicht, wer die Schwarzarbeiter sind. Wenn wir das wüssten, dann könnten wir da auch leichter zugreifen und dann gäbe es auch schon jetzt Sanktionen für die Leute, die beim Schwarzarbeiten erwischt werden, aber wir erwischen sie eben nicht. Und das ist das viel größere Problem als die Frage, wie hart sollen die dann bestraft werden, wenn sie erwischt werden. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so aufgewogen wird mit dem Thema Steuersenkungen. Ich meine, es ist legitim, dass eine politische Partei wie die FDP sagt, unsere steuerpolitischen Vorstellungen sind die und die und wir müssen auch die gut verdienende, arbeitende Mitte oder gehobene Mitte irgendwie entlasten. Das sind, finde ich, erstmal legitime politische Forderungen. Was mich halt beunruhigt, ist, dass diese Forderung, dass es irgendwie nicht gelingt innerhalb der Koalition, dass alle Partner ihre Forderungen einbringen können, dass dann untereinander diskutiert wird und irgendwie ein Kompromiss gefunden wird. Dieses Mal bedienen wir diese Forderung, nächstes Mal die andere. Dass man dieser gesamte politische Prozess der Kompromissfindung ist in der Ampel irgendwie
ist schwierig, sagen Sie.
Und kaputt, also dysfunktional, wenn man so will. Das ist wie eine Ehe, wo man sich immer um dieselben Themen streitet und man wünscht sich so sehr irgendwie einen Therapeuten, der da einmal dazukommt und sagt, Leute, jetzt guck mal, jetzt lasst uns doch mal hier gucken, gehen wir mal eure Haushaltsausgaben durch und jetzt streichen wir hier das Fitnessstudio und nehmen dafür das und das auf oder so. Also irgendwie denkt man so, die sind nicht in der Lage oder sie, liebe Diskussionskollegen, sind nicht in der Lage, da diesen Entscheidungsprozess zu moderieren. Oder im Kanzleramt offensichtlich gelingt das nicht.
Punkt verstanden, Frau Ammann. Ich gehe rein und habe eine Frage direkt an Herrn von Malotki. Und zwar ist es ja so, dass beispielsweise die SPD, weil Sie gerade sagten, wir brauchen eigentlich Kompromisse, aber es ist ja durchaus so, dass auch mit Vorwürfen gearbeitet wird. Beispielsweise, dass die SPD oft sagt, die FDP spielt den Sozialstaat gegen die Wirtschaft aus. Was hilft das, Herr von Malotki, wenn man das immer wieder reinbringt und sagt, Sie spielen den Sozialstaat gegen die Wirtschaft aus?
Wir brauchen kein Gegeneinander ausspielen und wenn wir die Finger aufeinander zeigen. Aus meiner Sicht gibt es Möglichkeiten, wie wir innerhalb der Verfassung sozusagen dieses Haushaltsloch schließen können. Da gibt es sehr gute Vorschläge. Ich bin auch ein bisschen weiter davon weg zu sagen, es geht hier nur darum, dass sich irgendwelche Leute einigen, sondern ich komme aus Ostdeutschland. Wir stehen vor ostdeutschen Landtagswahlen und wir alle wissen, was in Ostdeutschland bei diesen Wahlen passiert ist. Wenn wir jetzt im Bereich Kita bei den Kindern 2 Milliarden Euro kürzen, wenn wir jetzt Verkehrsinfrastruktur, und ich mache mal ein Beispiel, bei mir LNG-Terminal, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, auf Rügen gab es einen sehr großen Widerstand der Bevölkerung. Dann kam die Bundesregierung und hat gesagt, okay, wir versprechen euch als Kompensationsmaßnahme den Ausbau der Bahnlinie, um den Tourismus zu fördern. Ist jetzt gestrichen worden aufgrund dieser Kürzungsvorschläge oder soll gestrichen werden. Das heißt, mein Problem ist eigentlich, dass wir als Regierung, Gesamtregierung, extrem Glaubwürdigkeit verlieren, wenn wir in für die Bevölkerung sehr wichtigen Bereichen kürzen und gleichzeitig sozusagen natürlich die Ukraine unterstützen. Und das wird von den Populisten hier vor Ort dann gegeneinander ausgespielt. Und das ist mein großes Problem. Ich einige mich sehr gerne mit der FDP und würde mich freuen, wenn wir uns einigen. Aber wichtig ist, bei diesem ganzen Prozess wird durch dieses Mitgliederbegehren, das wir starten und gestartet haben, jetzt einfach die SPD und die SPD-Mitgliedschaft mit am Tisch sitzen und am Ende auf diesen Haushalt raufgucken und sagen, entspricht unseren Anforderungen an soziale Gerechtigkeit, ja oder nein?
Da haben Sie was angesprochen, Herr von Malotki. Ich möchte noch mal auf den Punkt hinaus, wo denn die Prioritäten gesetzt werden. Weil Sie sagen ja auch, man muss Prioritäten setzen und man muss die Dinge jetzt tun und auch mit Geld unterstützen, die für die Bevölkerung wichtig ist. Aber was für die Bevölkerung wichtig ist, das muss man ja erst mal einschätzen und muss da viele Punkte berücksichtigen. Bei der SPD, da bleibe ich noch mal, die sagt klar, beim Sozialen dürfe nicht gespart werden. Und Sie haben es gerade angesprochen, der linke Flügel der SPD, zu dem Sie ja auch gehören, der macht da auch enormen Druck auf Kanzler Scholz. Er soll höhere Ausgaben gerade auch für Soziales durchsetzen. Sie, Herr von Malotki, plädieren vor allem für mehr Geld für Bildung und auch gegen Kinderarmut. Warum hat das Priorität? Nochmal die ganz klare Frage.
Naja, warum hat das Priorität? Weil das sozusagen die Zukunft unserer Gesellschaft ist. Wir sehen doch in allen Studien, dass wir Probleme haben bei der Sprachbildung, dass wir viele Schülerinnen und Schüler am Ende auch ihren Abschluss nicht haben. Und deswegen müssen wir in Bildung investieren. Das ist die Ressource, die wir als Land haben. Und ich sage, dass die Bevölkerung genau diesen Schwerpunkt größtenteils unterstützt. Und wenn ich mir die Zitate ansehe, ich habe mir auch nochmal vorbereitet, der FDP, dann haben die auch immer gesagt, dass wir frühkindliche Bildung, dass wir da investieren müssen, dass wir in Bildung investieren müssen. Und wenn jetzt 2 Milliarden Euro in dem Bereich gekürzt werden, dann ist das genau das Gegenteil davon und kostet extreme Glaubwürdigkeit für alle Beteiligten.
Herr Fricke, ich bringe Sie rein. Die FDP will durch Steuern entlassen. Die FDP hat einen 12-Punkte-Plan. Sie will die Wirtschaft ankurbeln, die Wirtschaftswende ausrufen. Das wird immer bei der FDP genannt, wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen. Und dieser 12-Punkte-Plan sieht Anreize für mehr Arbeit vor. Er sieht steuerliche Entlastung für Unternehmen oder eher Besserverdienende vor, aber auch Bürokratieabbau. Nochmal an Sie auch die Frage, warum ist das die richtige Priorität?
Naja, warum haben wir denn den Haushaltsstreit? Und übrigens kann ich beruhigen, den Haushaltsstreit hatten wir beim Haushalt 24 Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres auch und haben auch gedacht, die Welt geht unter und man kann sich nicht einigen.
Und
wir
es war ziemlich hart.
Es war hart, ist aber nachher gelöst worden. Und übrigens, da möchte ich Frau Ammann ausdrücklich zustimmen, es hat viel mit der Frage zu tun, wie die Diskussions- und Streitkultur ist. Diskussion ist Teil von Demokratie. Das haben wir übrigens auch verlernt in 16 Jahren Angela Merkel. Aber du musst am Ende Lösungen haben und du darfst nicht jeden Teil der Diskussion in der Öffentlichkeit führen. Die 3-Sprecher-Haushalt, die dann ja am Ende das Ganze zusammenbinden müssen, also Dennis Rohde von der SPD, Sven Christian Kindler von den Grünen und ich, wir haben das hingekriegt, aber auch nur deswegen, und das ist ist jetzt sozusagen meine kleine Spitze an Frau Ammann, weil wir den Vorteil haben, dass wir nicht so sehr unter medial-journalistischer Kontrolle sind, wie es die Minister, wie es der Bundeskanzler, Vizekanzler und der Finanzminister ist. Aber nochmal, es ist an der Stelle notwendig, wenn du Haushalt machst, darzustellen, wie die Zahlen sind und dann übrigens nicht Prioritäten setzen. Darf ich auch sagen, das sagt jeder, das ist eine politische Binse. Das Problem im Haushalt sind nicht die Prioritäten setzen. Da wird jeder das sagen. Das Problem ist die, was man so schön sagt, Posterioritäten setzen. Also zu sagen, was geht nicht. Was geht, nach draußen zu stellen, wie Kollege von Malotki das gerade getan hat, zu Recht zu sagen, wir müssen in Bildung, weil das der Kern ist, ist schön. Aber du musst dann auch sagen, aber da dann eben nicht mehr. Weil jeder sagt, den
und
Bürger,
was geht dann
da
nicht?
Gibt's mehr.
Herr Fricke,
und
dann wollen wir natürlich hören.
Naja, und da ist jetzt kommt genau das Problem, in dem ich stehe. Wenn ich auch jetzt nur ein oder zwei konkrete Dinge, die ich hätte, hier nenne, wird die Diskussion in der Öffentlichkeit gehen. Und da bin ich dann wieder bei der Frage von dem, was Frau Ammann gesagt hat, führe ich diese Diskussion nach draußen und sage, die SPD kann ich sparen, Klammer auf, stimmt übrigens nicht, Klammer zu, oder führe ich sie nach dem Motto, die Grünen haben ja nur Umwelt, stimmt auch nicht, dann bringt das nichts. Sie müssen sich intern einigen, dann das Konzept erklären und vorlegen. Das ist die Problematik, die wir haben. Und letzter Punkt, warum Wirtschaft? Weil am Ende doch nur das Geld ausgegeben werden kann, was der Staat verdient. Und der Staat bekommt Geld dadurch, dass er an einer florierenden Wirtschaft über Mehrwertsteuer, über Körperschaftssteuer, über Einkommensteuer am Ende profitiert. Und das ist notwendig. Aber, und da hat Herr von Malotki recht, nur wenn ich die richtigen Menschen dann auch habe, die hier solche qualifizierten Arbeitsplätze haben. Und dafür brauche ich Bildung, 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 weshalb zum Beispiel jetzt auch BAföG erhöht worden ist.
Ich amüsiere mich gerade noch darüber, dass Sie gesagt haben, Herr Fricke, dass Angela Merkel daran schuld ist, dass die Ampelparteien nicht mehr wissen, wie man streitet.
Nein, nicht Sie persönlich, auf gar keinen Fall.
Aber ja, nehmen wir doch mal ein konkretes Beispiel, auch was ja auch fürs nächste Jahr wirklich nicht ganz unbedeutend ist, die Kindergrundsicherung. Ich meine, es gibt den Regierungsentwurf seit Monaten und das Verfahren hängt und hängt und hängt. Und ich finde, bei einem Projekt dieser Größenordnung finde ich es schon irgendwie bedenklich, dass man sich offensichtlich noch nicht mal auf die absoluten Basics einigen kann. Es geht da ja um mehr als ein Prestigeprojekt. Das sind ja Dinge, wo auch die Sozialstruktur, sozusagen die Behördenarbeit geändert wird, die Zuständigkeiten geändert werden und da gerät ja auch der Zeitplan völlig durcheinander. Wenn das, also von jetzt sagt ja die Bundesagentur für Arbeit, die das ja offenbar dann federführend umsetzen soll, das schaffen wir vor Juli 2025 gar nicht. Und dann ist ja auch schon die Legislatur quasi wieder vorbei. Also man fragt sich irgendwie, wie soll das gehen? Und hat das überhaupt noch eine realistische Chance auf Einführung?
Herr Fricke, und ich glaube, diese Frage geht an Sie, weil bei Herrn von Malotki gehen wir stark davon aus, dass er die Kindergrundsicherung will.
Die Kindergrundsicherung ist Teil der Koalitionsvereinbarung. Und das Spannende für mich ist jetzt, sorry, jetzt kommt wieder der Haushälter, dieser blöde Mensch mit den Zahlen und dem Rechnen, aber so ist die Realität, der sagt, okay, wie viel kostet es jetzt denn wirklich? Kostet es wirklich mal die 12 Milliarden, die kamen? Nein, hat sich inzwischen gezeigt, war wohl nicht ganz richtig. Und jetzt, um mal kurz ins Detail zu gehen, muss ich vom Arbeits- und Sozialminister wissen, wie viel gibst du denn dann in deinem Bereich Bürgergeld, etc. weniger aus, weil das über die Kindergrundsicherung, wo dann noch was dazukommt, mitfinanziert wird. Also wie ist die Gesamtbelastung für den Haushalt? Und wenn ich die habe, kann ich genau sehen, wo muss ich an anderer Stelle dann Mittel einsparen? Im Moment habe ich die Zahl noch nicht und ich glaube, dass eine der Gründe auch an der Stelle daran liegt, dass Arbeit und Soziales sich mit dem Ministerium Familie einigen muss. Und das ist für mich das größte Problem im Moment. Es findet alles im Moment innerhalb der Regierung statt. Wir sagen jetzt, oh Gott, wenn wir den Haushaltsachtung Entwurf nicht bald haben, dann wird es ganz schlimm. Entscheidend ist, dass wir am Ende des Jahres einen vom Parlament beschlossenen Haushalt haben.
Aber dann frage ich Sie doch mal als Parlamentarier, werden Sie jetzt im Sommerurlaub dann den Regierungsentwurf lesen können oder werden Sie ihn nicht lesen können? Also wann fällt die Entscheidung über diesen Entwurf?
Frau Ammann, aber da ganz kurz, dann gehe ich kurz rein. Genau, der Haushaltsentwurf soll ja zum 3. Juli stehen und ob das klappt, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Ich möchte aber nochmal einen Punkt reinbringen, weil Herr Fricke gerade gesagt hat, nein, eigentlich geht es gar nicht so sehr um Priorisieren, um dann aber auch wieder zu sagen, man muss klar sagen, wo man mehr Geld reingibt und wo man eben weniger Geld reinsteckt. Das ist ja eigentlich auch Priorisieren. Aber Jetzt haben wir einfach die Fronten so, die SPD will nicht beim Sozialen sparen, das ist ein sehr großer Posten im Haushalt. Die Grünen, hier jetzt gerade nicht präsent, aber ist auch klar, die verteidigen die Umweltausgaben, die wollen mehr Investitionen für den klimaneutralen Umbau der Industrie, das kostet ordentlich. Die FDP, sie will keine neuen Schulden machen, sie will trotzdem Steuern senken und Unternehmen fördern. Frau Ammann, wo sehen Sie hier denn einen Gesamtplan der Ampelregierung, der für Zusammenhalt nach innen steht? Ich frage mal bewusst so, innerer Frieden, mehr Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, das wünschen sich ganz viele Bürgerinnen und Bürger. Sehen Sie hier einen Gesamtplan der Ampelregierung dafür, der das garantieren könnte?
Den Plan werden wir erst sehen können, wenn der Regierungsentwurf beschlossen wurde im Kabinett für den nächsten Haushalt. Ich sehe ihn also im Moment noch nicht. Und das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, nochmal Herrn Fricke zu fragen, was ist denn Ihre Einschätzung, was denken Sie, wann das Kabinett das beschließen wird?
Dann machen wir die Frage auf. Also 3. Juli ist angepeilt für den gesamten Haushaltsentwurf. Da soll er ins Kabinett. Herr Fricke, haltbar oder nicht haltbar?
Ich denke, er ist haltbar, aber ich sage Ihnen auch ganz klar, was ich seit 2 Monaten sage, als dieser Zeitplan kam. Es gibt dieses Bild, dass Haushälter immer so einen weißen Streifen auf dem Bauch haben, weil sie, wenn sie im Sommer am Strand liegen, doch ihre Haushaltsentwürfe lesen, um sich vorzubereiten auf die September-Debatte. Ich gehe davon aus, dass ich im August hier die Zahlen habe, die Aufteilungen habe, Mitte August hier teilbekomme. Ob das der 3. Juli ist oder ob das der 10. Juli ist, das ist mir relativ wumpe. Übrigens, die FDP will nicht keine Schulden, sondern der wird auch Neuverschuldung beinhalten, aber eben nur so viel, wie die Verfassung erlaubt. Und da ist in Anführungszeichen durch die Schuldenbremse ja auch etwas mehr möglich in wirtschaftlich schlechten Jahren als in wirtschaftlich guten Jahren.
Auf die Schuldenbremse kommen wir nochmal gleich. Ich bringe Herrn von Malotki nochmal rein und ich möchte gerne nochmal über eine weitere Priorität sprechen, die es wahrscheinlich bei diesem Haushalt braucht. Stichwort Sicherheit, jetzt nach außen, äußere Sicherheit, Verteidigung. Dass in die Verteidigung, in die Bundeswehr mehr investiert werden muss, das vertreten ja durchaus große Teile der Grünen, der FDP, der SPD. Dem SPD-Kanzler wird aber vorgeworfen, dass er da immer sehr zögerlich sei bei der Ukraine-Unterstützung oder eben auch bei der Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers. Das möchte er ja immer noch nicht. Sie, Herr Malotki, Sie waren einer der wenigen Abgeordneten, die auch gegen das Sondervermögen der Bundeswehr zu Beginn des Krieges in der Ukraine gestimmt haben. Und Sie haben vorhin auch immer wieder gebracht, es ist wichtiger, in die Belange für die Bürgerinnen, die hier in Deutschland für die Bürgerinnen wichtig sind, zu investieren, als beispielsweise für die Ukraine. So habe ich Sie vorhin verstanden. Hat Verteidigung, hat äußere Sicherheit für Sie also keine Priorität?
Da haben Sie mich etwas falsch verstanden. Ich habe ja auch die Waffenlieferungen an die Ukraine im Parlament dann immer mitgetragen.
Die haben Sie mitgetragen.
Aus meiner Sicht, genau, aus meiner Sicht ist das Problem, wenn sozusagen diese Ausgaben für die Ukraine ausgespielt werden gegen die anderen Bereiche, beziehungsweise zu Kürzungen in den anderen Bereichen führen. Deswegen spricht aus meiner Sicht extrem viel dafür zu sagen, okay, es gibt eine Notlage, es gibt einen Krieg und wir müssen diese Ausgaben sozusagen, die können nicht dazu führen, dass wir, sag ich mal, auf Kosten der Bevölkerung in Deutschland, auf Kosten der Familien und so weiter sparen. Deswegen spricht einiges dafür, dass wir sagen, das gehört zu einer Notlage im Rahmen der Schuldenbremse, verfassungskonform. Wir nehmen das davon aus und haben deswegen größere Spielräume. Sie müssen sich vorstellen sozusagen, dass die Leute einfach fragen, warum bedeutet das für mich so große Einschnitte, für mich persönlich, der Krieg. Und deswegen, das darf nicht passieren, dass unsere Unterstützung der Ukraine am Ende dazu führt, dass viele Leute sagen, das möchte ich nicht, weil das dafür sorgt, dass wir in Bereichen sparen, die für mich persönlich sehr wichtig sind. Und aus dieser Falle will ich raus.
Also
und
Sie wollen, die SPD raus. Sie wollen beides. Sie sagen, ja, Verteidigung auch, aber eben auch die Belange der Menschen hier in Deutschland berücksichtigen. Und Ihre Lösung ist, Haushaltsnotlage erklären. Herr Fricke, bringen wir mal Bundesaußenministerin Baerbock, Grüne, rein. Sie hat gesagt, es wäre fatal, in ein paar Jahren sagen zu müssen, wir haben die Schuldenbremse gerettet, aber dafür die Ukraine und die europäische Friedensordnung verloren. Herr Fricke, hat sie da einen Punkt? Wir haben von Malotki, der gesagt hat, Haushaltsnotlage erklären wegen der Ukraine, hätte man mehr Spielräume. Frau Baerbock sagt sogar, geht einen Schritt weiter und sagt, Schuldenbremse könnte man doch vielleicht auch sozusagen überdenken. Das sehen Sie nicht so. Warum nicht? Herr Fricke? Oh, offensichtlich haben wir Herrn Fricke verloren. Dann werden wir versuchen, das nochmal, ihn nochmal in die Sendung mit reinzuholen. Frau Ammann, dann würde ich das an Sie weitergeben, tatsächlich die Frage. Halten Sie es für angebracht, dass wir uns mehr finanziellen Spielraum verschaffen, sei es durch eine Haushaltsnotlage, die man erklärt, oder gar gleich an die Schuldenbremse rangehen, reformieren, sodass man mehr Spielräume hat?
Letzteres auf jeden Fall. Das sagen ja mittlerweile auch sogar Ökonomen, die aus dem
die Wirtschaftsweisen beispielsweise.
Also, da ist auch generell eine Stimmung da. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es mal einen Bundeskanzler Friedrich Merz in der Zukunft gibt, könnte das eines der ersten Projekte sein, die der angeht. Also das ist durchaus ein Thema, das eigentlich parteiübergreifend, eben mit Ausnahme der Liberalen, wirklich ernsthaft diskutiert und auch gefordert wird. Ich finde schon, dass dieser Ukraine-Krieg ein Einschnitt ist und eine wirklich auch Notsituation ist, die man bei der Aufstellung des Haushaltes auf diese Weise berücksichtigen könnte. Da liegt natürlich immer der Teufel im Detail. Die Ampelfraktion, insbesondere die FDP, ist ja auch traumatisiert durch dieses Karlsruher Urteil. Man will ja auf keinen Fall nochmal irgendwie den Eindruck erwecken, dass man Regeln bricht. Und trotzdem ist es eben nicht so, wie Herr Fricke vorhin sagte, ich halte mich an die Verfassung. Auch eine Verfassung kann man ändern, auch eine Verfassung gibt Ausnahmen vor. Also es ist jetzt ja nicht unmöglich, den Ukraine-Krieg da gebührend zu berücksichtigen. Also Herr Lindner sagt immer, ich bin der Minister, der für die Bundeswehr am meisten gemacht hat, mehr als alle Finanzminister in der jüngeren Zeit jetzt vor mir. Und das stimmt zwar auch, aber die Frage ist es genug? Und ich denke schon, dass unsere Bundeswehr in einem Zustand ist und die auswärtige Bedrohung für unser Land so massiv ist, dass man einfach noch mehr reinbuttern muss. Also so ungern ich das auch jetzt persönlich sagen würde, ist es, glaube ich, als Beobachterin muss ich sagen, es ist einfach notwendig. Und ja, kann nur hoffen, dass da diesen Kurs jetzt vom Anfang der Legislatur weitergemacht wird.
Also Sie denken, es läuft langfristig auf eine Reform der Schuldenbremse hinaus?
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. In dieser Legislatur bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht mehr passiert, aber in der nächsten halte ich das für absolut wahrscheinlich.
Das kann ich nur so unterstützen.
Sagt Herr von Malotki von der SPD, da sind Sie ganz dabei.
Christian Lindner hat neulich noch ein anderes Entlastungsfaktor ins Spiel gebracht. Er hat gesagt, wir könnten ja auch versuchen, an das eingefrorene russische Vermögen der Oligarchen da zu gehen. Also und allein die Zinsen daraus zu nehmen, könnten nach seiner Rechnung 47 Milliarden Euro einbringen. Ich kann jetzt nicht einschätzen, da wäre es natürlich interessant, Herrn Fricke zuzuhören, wie leicht oder wie schnell das jetzt zu machen ist. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr von Malotki, aber das ist natürlich ein Mittel, das vielleicht eher jetzt auch die liberale Seele beruhigen könnte als ein weiterer Schuldentopf.
Also ich bin, glaube ich, und die SPD ist für alles offen an konstruktiven Lösungen. Und ich glaube, da gibt es auch kreative Ideen und gute Ideen, die dafür sorgen, dass wir in diesen Kernbereichen der Sozialdemokratie einfach nicht zu Kürzungen kommen. So, und alles, da sind wir, glaube ich, für alles offen. Wichtig ist, dass jetzt der Haushalt für 2025, meiner Sicht werden wir schon sozusagen 2026, 2027, eine andere Lage bekommen, weil es einfach einen großen Konsens gibt, dass wir uns die Schuldenbremse in dem Bereich jetzt nicht mehr leisten können, sondern Investitionen in Infrastruktur und in Bildung brauchen. Und ich muss noch mal eins sagen, weil gesagt wurde, wie man zu Schulden steht. Aus meiner Sicht sind halt Investitionen in Schulen, in Bahnstrecken und so weiter, das sind keine Schulden, sondern es sind Investitionen in Zukunft. Und jedes Unternehmen würde genau für solche Fragen auch Kredite aufnehmen, um in seine Zukunft zu investieren, damit sozusagen es als Unternehmen oder wir jetzt auch mal als Gesellschaft auch weiter gut aufgestellt sind. Also
da würde jetzt Herr Fricke mit den künftigen Generationen kommen, wenn ich das mal seine Rolle übernehmen darf.
Oh, man springt einfach ein.
Und würde sagen, wir können doch nicht den jungen Leuten Schuldenberg hinterlassen. Ich persönlich sehe das auch eher so wie Herr von Malotki, aber das ist natürlich ein Punkt oder eine Position, die man legitimerweise haben darf, dass wir sagen, wir verschulden uns jetzt nicht bis an die Halskrause und lassen irgendwie unsere Enkel das Problem lösen, das wieder abzubauen.
Es ist ja Wahnsinn, Frau Ammann, ich meine, Sie übernehmen jetzt die Rolle, aber es ist natürlich Wahnsinn zu sagen, für unsere zukünftigen Generationen streichen wir jetzt zum Beispiel 2 Milliarden Euro bei den Kitas, bei der Sprachbildung, bei der Sprachförderung. Das ist ja sozusagen also an sich Widerspruch.
Herr Fricke, wir haben Sie wieder am Telefon und wir wollen noch
Sparmaßnahmen beim Deutschlandfunk, warum ich rausgeflogen bin.
werden wir an anderer Stelle eruieren, Herr Fricke, aber wir wollen noch mal wissen, weil wir gerade darüber diskutiert haben und Frau Ammann sogar ihre Rolle übernommen hat. Warum
das höre ich mir noch mal genauer
an. Ja, das hören Sie sich nachher noch mal an. Herr Fricke, warum ist die Schuldenbremse sakrosankt?
Sie ist nicht sakrosankt, um das deutlich zu sagen. Die Schuldenbremse ist Verfassung. Sie kann mit 2/3 Mehrheit geändert werden. Diskussionen aber über eine Änderung sind Ablenkungsmanöver, denn sie werden nicht im Moment eine 2/3 Mehrheit und einen Bundestag und Bundesrat finden. Und selbst wenn man meint, die FDP würde ja vielleicht wankelmütig werden, die CDU wird das in dieser Legislatur nicht machen. Vielleicht, und ich glaube, das hat Frau Ammann dann sicherlich ausgeführt, wird sich dann in der nächsten Legislatur, wenn sie selber an der Verantwortung ist.
Genau, vielleicht würde das in der nächsten, das ist das eine. Aber Herr Fricke, dann bliebe immer noch die Variante, ne, ich gehe da nochmal rein, weil der Punkt ist doch sehr spannend.
Notsituation.
Dann bliebe immer noch die Variante Haushaltsnotlage erklären, weil wir haben ja extreme innere und äußere Herausforderungen.
Ja, aber die Außenministerin hat dieselbe Argumentation versucht und ist dann mit Hinblick auf das verfassungsgerichtliche Urteil nochmal darauf hingewiesen worden, dass es nicht so ist, dass die Politik definiert, wann eine Notlage vorliegt, sondern es muss sachlich, fachlich eine besondere interruptive Situation entstanden sein und dann kann die Politik entscheiden, dass eine Notsituation kommt. Es ist nicht so, wie viele glauben machen wollen, sagen, weil es schwierig ist, weil es anstrengend ist, weil es eine bescheidene Situation in der Ukraine ist, weil wir diese und jene Probleme haben, können wir die Notsituation machen. Nein, da sagt die Schuldenbremse in der Verfassung, dann musst du entweder weniger ausgeben oder du musst die Steuern erhöhen.
Oder man müsste eine gute Begründung finden, sozusagen. Nein, und die gäbe es ja mit den äußeren Herausforderungen der Krieg nach wie vor in der Ukraine, eine Ukraine, die wankt.
Also nein, das ist ja gerade das Problem. Das ist ja gerade das Problem.
Krieg und die aktuelle Lage in der Ukraine.
Ich empfehle, so sehr wie ich das verstehe emotional, so sehr wie ich es verstehe, das ist nicht der Sinn. Der Sinn der Schuldenbremse ist, dass dann Politik sagen muss, ich muss anders priorisieren. Es gibt diesen einfachen Ausweg nicht. Und ich weise nochmal darauf hin. Verschuldung ist deswegen ja so etwas Schwieriges, weil im Haushalt 2025, wie er geplant ist, 10% der Ausgaben für Zinskosten ausgegeben werden. Jetzt stelle man sich nur vor, wir hätten in der Vergangenheit, hätten wir 20 Milliarden Euro mehr und hätten diese Diskussion hier gar nicht geführt.
Da muss ich was zu sagen.
Herr von Malotki, genau, letzter Punkt dazu, weil ich muss die Schlussrunde einläuten.
Genau, das ist für mich ein zentraler Punkt. Wir haben sozusagen die Bedienung von Zinsen umgestellt als Regierung. Und aus meiner Sicht müssen wir darüber nachdenken, ob wir dort sozusagen den Empfehlungen der Bundesbank folgen und auch Europa. In Wirklichkeit müssten wir nicht so viel für Zinsen ausgeben, wie wir es gerade machen.
Das wäre mir wirklich neu, dass wir Zinsen umgestellt haben. Ich mache es ja nun lange. Also eine solche Umstellung hat es weder unter dem Finanzminister Scholz noch unter dem Finanzminister Lindner gegeben. Also da kann ich nichts derartiges erkennen. Und am Ende, Zinsen müssen bezahlt werden, weil sonst kriegst du ja auch gar kein Geld als Staat.
Da gehe ich jetzt rein, weil ich glaube, das können wir an dieser Stelle nicht überprüfen. Das wird aber ein Punkt sein, den man nochmal vielleicht überprüfen sollte. Ich leite die Schlussrunde rein an alle. Beim letzten Sparhaushalt für 2024, der war ja auch notwendig geworden durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts letzten Oktober, da musste ja eingespart werden. Und da endete das Ganze, wir erinnern uns, in einem Bauernaufstand. Ihre realistische Prognose, die Frage geht an Sie drei. Was wird jetzt am Ende der Haushaltsverhandlungen für 2025 stehen? Beim letzten Mal der Bauernaufstand. Was kommt jetzt? Frau Ammann.
Wir werden wahrscheinlich erstmal den Bundestagsaufstand sehen, weil ja schon hier mehrmals erwähnt wurde, der Regierungswurf ist ein Entwurf ist eine Sache und das, was nachher der Bundestag daraus macht, ist eine andere Sache. Also ich denke, das wird jetzt, bevor sich irgendwelche Interessengruppen darüber aufregen, muss ja erstmal die politische Einigung stehen. Und die ist erfahrungsgemäß im Parlament noch schwieriger als innerhalb der Regierung. Und das wird, glaube ich, jetzt im Herbst, Spätherbst, da wird es, glaube ich, nochmal richtig zur Sache gehen.
Also die Streitereien gehen da unter den Regierungspartnern für Sie weiter, so ist Ihre Prognose. Herr von Malotki, was ist Ihre realistische Prognose? Was steht am Ende der Haushaltsverhandlungen für 2025?
Also zwei Möglichkeiten. Entweder es gelingt uns im Haushalt, sozialdemokratische Kernbereiche wie Bildung, Familie, Soziales zu schützen. Dann wird das ein guter Haushalt. Oder ich sehe große Schwierigkeiten, dass die SPD diesem Haushalt zustimmt.
Und dann würde was passieren?
Naja, und dann sozusagen muss man natürlich sehen, wie das Ganze verläuft. Dann gibt es ja eine vorläufige Haushaltsführung erstmal. Und dann stehen wir ja praktisch auch sowieso schon kurz vor den regulären Wahlen.
Im Prinzip haben Sie jetzt gerade gesagt, dann würde die SPD da aussteigen aus Ihrer Sicht der Dinge. Herr Fricke, was steht am Ende der Haushaltsverhandlungen? Ihre Prognose?
Also am Ende der Haushaltsverhandlungen muss stehen, dass es einen Kompromiss gibt. Das, was Demokratie ausmacht, das heißt, es gibt keinen eindeutigen Gewinner bei so etwas. Es gibt keinen eindeutigen Verlierer. Und wie ich immer sage, keiner geht aus der Kneipe raus, bevor das Ding nicht insgesamt geklärt ist. Das heißt, ja, es wird wehtun. Ja, wir werden Lobbydruck bekommen. Das haben wir beim letzten Mal auch und haben ihm jedenfalls in weiten Teilen nicht komplett widerstanden. Und ansonsten möchte ich ja noch sagen, und wenn wir dann keine Einigung haben und eine vorläufige Haushaltsführung haben, sagt der Haushälter Otto Fricke, nicht die FDP, aber sagt der Haushälter, vorläufige Haushaltsführung heißt an der Stelle, das Leben geht weiter, der Staat kann funktionieren, hat dieses Jahr auch geklappt. und es wird dann eben weniger im laufenden Jahr ausgegeben. Und das finde ich dann weniger schlimm, weil dann konzentrieren wir uns auf die Dinge, die wichtig sind.
Aber trotzdem ganz schön schwierig noch an dieser Stelle. Ich sage vielen Dank am Ende dieser Diskussion zur Frage Haushaltsstreit angesichts knapper Kassen. Was hat Priorität? Mit dabei waren der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Otto Fricke, der SPD-Bundestagsabgeordnete Erik von Malotki und die stellvertretende Chefredakteurin des Spiegels Melanie Ammann. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich bin Maria Grunwald und ich sage danke fürs Zuhören.